Das Thema für heute lautet Zweifel überwinden, vom Zweifeln zum Staunen. Man könnte vielleicht fragen, müssen wir Zweifel überhaupt überwinden? Sind Zweifel denn immer etwas Schlechtes? Gibt es nicht auch die guten und hilfreichen Zweifel? Ganz bestimmt, die gibt es auch im Leben. Manchmal sind Zweifel auch angebracht, weil sie uns vor Gefahr warnen, wo es vielleicht sogar gefährlich wäre, nicht zu zweifeln und einfach so blindlings drauf loszugehen oder zu glauben. Manche Dinge ist gut, wenn man sie hinterfragt. Also zum Beispiel bei den Dingen, die so im E-Mail-Postfach landen. Ist ja generell Zweifel angebracht, ob die auch wirklich daher stammen von dem Absender, der da angegeben ist. Wir sind ja mitten in den Umzugsvorbereitungen und haben schon manches aussortiert und manches jetzt auch im Internet verkauft, bei eBay Kleinanzeigen. Manches lässt sich gut verkaufen, jemand anders freut sich noch drüber. So vor 2-3 Wochen schrieb mir an einem Abend eine Frau und fragte an wegen ein paar DVDs, die wir angeboten hatten. Ob die noch verfügbar sind, sie wollte den Betrag gleich per PayPal bezahlen und fragte, an welche E-Mail-Adresse sie das Geld schicken soll. Ich habe meine E-Mail-Adresse hingeschickt. Kurz danach kam noch eine Nachricht, ja, ihr Mann meint, es wäre doch ein bisschen zu riskant, per PayPal zu bezahlen. Sie würde lieber das Bezahlsystem von eBay nutzen. Alles gut und schön. Kurz danach kam noch eine E-Mail von Kleinanzeigen, stand, ihr Artikel wurde verkauft, klicken Sie hier, um den Verkauf zu bestätigen. Sah alles sehr seriös aus, so wie man das gewohnt ist. Und erst bei ganz genauem Hinschauen hat man gesehen, dass die E-Mail gar nicht von Kleinanzeigen stammt, sondern von irgendeinem russischen Anbieter und die Seite, wo man da drauf geklickt hätte, irgendwo nach Russland geführt hätte. Also wir leben in einer Welt voller Lug und Trug und Unwahrheiten, wo manchmal Zweifel angebracht sind, nochmal genau hinzuschauen, stimmt das wirklich? Ist das so? Kann ich mich darauf verlassen? Auch bei der Berichterstattung ist das manchmal so. Nicht in dem Sinne, dass das alles nicht stimmen würde, was wir in den Nachrichten hören. Das bestimmt nicht. Aber vielleicht ist es manchmal ein bisschen einseitig oder bei besonderen Themen. Jetzt gerade bei der Frage, wenn es um Israel geht, lohnt sich es auch genau hinzuschauen. Vor ein paar Wochen diese große Meldung, Israel bombardiert ein Krankenhaus im Gazastreifen. Weit verbreitet, große Nachrichtenportale haben die Eilmeldung sofort übernommen und die Empörung war groß, auch bei Politikern, die sonst treu an der Seite Israels stehen. Und kurz danach stellt sich heraus, das stimmt überhaupt nicht. Das war gar nicht so, aber es wurde erstmal so verbreitet. Da ist es auch gut, wenn wir fragen, stimmt das wirklich? Da sind Zweifel angebracht. Aber es gibt eben auch die anderen Zweifel, die uns nicht voranbringen, sondern die uns ausbremsen, die uns lähmen, die uns die Freude nehmen wollen, die dazu führen, dass wir nicht vorankommen. Das kann im Leben allgemein so sein, wenn man immer zweifelt und denkt, soll ich das machen oder soll ich nicht, dann bleibe ich lieber stehen. Und das können die Zweifel in unserem Glauben sein. Stimmt es oder stimmt es nicht? Kann ich mich darauf verlassen? Und die Zweifel, die uns auch im Glauben die Freude nehmen wollen, die uns müde machen. Ja, wer sind denn die, die zweifeln? Vielleicht würde man sagen, so die Menschen, die noch ganz neu im Glauben sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die noch nicht so viel wissen. Oder vielleicht die Menschen, die nur oberflächlich glauben. Oder vielleicht die Menschen, die Paulus als die Schwachen im Glauben bezeichnet. Sind das die Zweifler? Ist eigentlich alles verkehrt. Das stimmt gar nicht. Zweifler sind wir alle. Zweifel im Glauben haben wir alle, mal mehr, mal weniger. Es geht gar nicht ohne. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zweifel und ich werde auch nie welche bekommen, der hat mit Sicherheit einen sehr oberflächlichen Glauben. Gerade dann, wenn mein Glaube von Herzen kommt und wenn ich das von Herzen umsetzen will, was Gottes Wort mir sagt, was er mir aufträgt, da komme ich im Leben immer wieder in Situationen, wo ich das nicht so gut zusammenbringe, wo ich es nicht so gut hinbekomme und vielleicht manche Zweifel habe, wie ich das denn machen soll. Gerade wenn man von Herzen glaubt und es von Herzen ernst nimmt, kommt man in solche Situationen. Wenn die Bibel für mich nur Menschenwerk ist, dann werde ich bestimmt nicht zweifeln, wenn ich die Bibel lese. Denn wenn ich an schwierige Stellen komme oder Stellen, die ich mir nicht erklären kann, kann ich ja immer sagen, das ist ein Irrtum, hat sich der Autor der Bibel geirrt. Es müsste eigentlich ganz anders sein. Aber gerade dann, wenn ich es ernst meine, von Herzen ernst meine und die Bibel für mich Gottes Wort ist, ich darin Gottes Reden erkennen kann, werde ich auch in Situationen kommen, wo ich ratlos davor stehe und es nicht zusammenbringe, wie das mit meinem Leben zusammenpasst. Gerade dann, wenn ich Gott wirklich als den Allmächtigen vor mir habe und weiß, dass er alle Dinge tun kann, werde ich auch manchmal in Zweifel geraten, wenn ich nämlich frage, ja, warum tut er dann jetzt in meinem Leben gerade nicht dieses Wunder, was ich doch so dringend brauche und um das ich so dringend gebeten habe. Also Zweifler, das sind nicht die Schwachen im Glauben, sondern Zweifel können jedem Glauben auftauchen, müssen sie wahrscheinlich früher oder später, wenn ich es mit dem Glauben ernst meine. Wir wollen uns die Geschichte von einem Zweifler anschauen, dem man die Zweifel vielleicht auch nicht zugetraut hätte. Die Geschichte steht im Matthäusevangelium, die Verse 2 bis 6. Ich lese es uns einmal vor. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es ist eine Begebenheit, die sehr verwunderlich ist. Es geht um Johannes den Täufer. Der hat schon viel mit Jesus erlebt. Der hat nicht nur von Jesus gehört, der hat Jesus selber erlebt. Großartige Dinge. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Laut Matthäus 14 hat er Herodes dafür kritisiert, dass der die Frau seines Halbbruders geheiratet hat, die Herodias. Das hat dem Herodes nicht gepasst, dass der Johannes ihm da in sein Privatleben reinredet, sozusagen. Und deswegen wirft er Johannes ins Gefängnis. Er hätte ihn am liebsten hingerichtet, hat aber Angst vor dem Volk, denn beim Volk ist Johannes sehr beliebt, weil er einer ist, der auch so unangenehme Dinge anspricht, der keine Angst hat vor der Obrigkeit und der offen und ehrlich sagt, was er auf dem Herzen hat. Jetzt sitzt er im Gefängnis, es geht ihm ziemlich schlecht, er muss mit seinem baldigen Tod rechnen. Also so ist es auch anderen vor ihm ergangen. Was macht er so im Gefängnis, wenn er dort sitzt? Er keine großartige Perspektive mehr für sein Leben hat. Er denkt nach über das, was passiert ist. Bestimmt hat er auch über Jesus nachgedacht, was er mit ihm erlebt hat, was er von ihm weitergesagt hat, was er von ihm gehört hat. Und dann hört er im Gefängnis von den Werken Jesu, so steht es hier. Und er lässt Jesus fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Merkwürdig. Als er von den Werken Jesu hörte, man denkt doch, wenn jemand von den Werken Jesu hört, müsste es doch seinen Glauben stärken, müsste doch nicht in Zweifel geraten. Aber vielleicht ist es doch manchmal so, wie hier bei Johannes. Da hört man etwas von den Werken Jesu und kann es aber gar nicht so zusammenbringen mit dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat, was man eigentlich so erwartet hat. Oder das Leben zeigt uns Dinge, wie Jesus uns führt, die wir auch nicht zusammenbringen, wo wir sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ganz anders gedacht, ganz anders erwartet, vielleicht auch ganz anders erbeten. Man weiß, was er von Jesus gehört hat. Vielleicht nicht nur die großartigen Wundergeschichten von Glanz und Gloria, die er sich erdacht und erhofft hat, sondern vielleicht auch, dass Jesus von Gefahr und Verfolgung und von Anfechtung gesprochen hat. Das passt so gar nicht in sein Bild vom Messias. Unglaublich. Johannes, der Täufer, bekommt Zweifel. Er, der doch schon so viel erlebt hat, der die Stimme Gottes vom Himmel gehört hat bei der Taufe Jesu, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sehen an dieser Stelle, Zweifel können jeden treffen, selbst so einen wie Johannes. Und dann, wenn es ihn treffen kann, dann ganz sicher auch uns. Er sitzt im Gefängnis und zweifelt. Ist Jesus wirklich der Messias oder ist er nur einer, der sich als der Messias ausgegeben hat? Was ist es, wenn ich mich getäuscht habe? In der Zeit der großen Not für Johannes und da kommen die Zweifel. Und vielleicht ist bei uns auch oft so, dass es die Zeiten der großen Not sind, wo mit einmal solche Gedanken auftauchen, die wir doch gar nicht haben wollen, aber die doch plötzlich da sind und die uns in Zweifel stürzen. Und die Bibel ist voll von Menschen, die gezweifelt haben. Thomas, der bekannteste Zweifler: Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite legen kann, wenn ich nicht handfeste Beweise dafür habe, werde ich nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Im Alten Testament, der Prophet Jeremia, man denkt auch, so ein großer Gottesmann wie der wird doch niemals so eine Schwächephase haben oder zweifeln. Und er zweifelt so sehr, dass er sogar seinen Glauben aufgeben wollte. An so einen Tiefpunkt ist er gekommen. Wenn alles gut läuft, wenn alles prima läuft, wenn man ein Wunder nach dem anderen erlebt und alles toll ist im Leben, da fällt es leichter zu glauben und da kommen kaum Zweifel. Aber dort, wo unser Glaube herausgefordert ist, wo wir im Leben herausgefordert sind, dann kommen auch schnell die Zweifel. Bei den Jüngern, als sie die Wunder erlebt haben, da waren sie immer voll von Versprechungen und von großem Glauben und Bekenntnissen. Und da sagt Petrus: Du bist der Christus, keine Zweifel. Und dann wenig später, als sie in Seenot geraten, muss Jesus zu ihnen sagen: Ihr Kleingläubigen. Und als Petrus übers Wasser laufen will und untergeht und merkt, das funktioniert nicht so, wie ich mir es gedacht habe, muss er sich wieder anhören lassen: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Vielleicht ist es bei uns ähnlich, dort, wo es uns nicht gut geht, wo uns eine schwere Krankheit plötzlich niederstreckt. Man fragt sich: Warum? Das passt nicht zu dem, wie ich mir es vorgestellt habe. Vielleicht kommen solche Gedanken auch dort, wo es uns selber nicht gut geht und andere haben dann dafür nur Hohn und Spott übrig oder machen sich vielleicht darüber lustig und man denkt: Ist das gerecht? Lohnt sich mein Glaube denn dann überhaupt? Müsste doch so sein, wenigstens ein bisschen. Johannes fragt sich: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich mich geirrt habe? Wenn es doch nicht wahr ist, wenn Jesus doch nicht der Messias ist? Vielleicht kommen uns solche Fragen im Laufe unseres Lebens auch einmal. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich mich getäuscht habe? Wenn man solche Gedanken, die will man ja gar nicht haben, aber sie kommen. Was wäre, wenn die Jünger doch den Leichnam Jesu gestohlen haben, er gar nicht auferstanden ist? Was wäre, wenn die Welt und die Menschen doch durch Zufall entstanden sind? Was wäre, wenn es doch kein Leben nach dem Tod gibt? Wir wollen solche Gedanken nicht haben, aber wir können es nicht verhindern, dass sie manchmal auftauchen. Und ja, vielleicht sind es manchmal Dinge, die uns eigentlich doch selbstverständlich sind, wo wir uns eigentlich sicher sind, dass es stimmt, und dann doch mal so ein Gedanke aufkommt. Müssen ja gar nicht Glaubensdinge sein, auch bei anderen Dingen kann das so sein. Ich weiß es eigentlich ganz sicher, ich bin mir absolut sicher, und doch ist plötzlich so ein Zweifel da. Man draußen im Auto sitzt und überlegt: Hatte ich den Herd ausgeschaltet oder nicht? Eigentlich bin ich mir total sicher, jawohl, aber wenn dann plötzlich der Gedanke da ist, dann will ich mich doch nochmal vergewissern und gehe doch nochmal rein und gucke nach, ob ich es auch wirklich ausgeschaltet habe. Vielleicht ist es bei Johannes hier so ähnlich. Eigentlich weiß der das doch ganz genau, dass Jesus der Messias ist. Wie kann er daran zweifeln? Aber jetzt in dieser Situation, da kommt doch dieser Gedanke: Was wäre, wenn? Und er will sich doch nochmal vergewissern: Jesus, bist du es wirklich? Oder sollen wir doch noch auf einen anderen warten? Und diese Zweifel sind mit einmal da, er will sich vergewissern. Und ich finde, Johannes ist in dieser Situation ein Vorbild. Nicht, weil er die Zweifel hat, sondern wie er damit umgeht. Er verschweigt sie nicht. Er hätte sie für sich behalten können. Sagen sie: Aber peinlich, dass ich solche Gedanken habe. Dass mir sowas passiert, dass so eine Unsicherheit sich in meine Gedanken einschleicht, das darf ich auf gar keinen Fall irgendjemandem erzählen. Und das macht er nicht, sondern er wendet sich an Jesus. Und er konnte ja nicht mal eben zu Jesus hingehen und sagen: Du, ich möchte mal was ganz persönlich mit dir besprechen. In einem Seelsorgegespräch, das darf niemand anders erfahren. Nein, er muss das seinen Jüngern sagen. Menschen, die ihm vertraut haben, die von ihm gehört haben, dass Jesus der Messias ist. Er lässt sie an seinen Zweifeln teilhaben. Was werden die Jünger gedacht haben? Waren bestimmt auch verwirrt. Moment mal, Johannes, der hat uns doch gesagt, dass Jesus der Messias ist. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, so hat Johannes gesagt. Aber vielleicht hatten sie auch Verständnis für ihn und für seine Zweifel. Sie empören sich nicht über ihn, sondern sie helfen ihm, die Zweifel zu überwinden, indem sie sie zu Jesus bringen. Und ich glaube, wir sehen in dieser Geschichte, es ist nicht gut, mit Zweifeln alleine zu sein, mit Zweifeln alleine zu bleiben. Wenn Johannes die Zweifel für sich behalten hätte, ich glaube, die wären mit der Zeit immer und immer größer geworden. Wenn sich das Gedankenkarussell immer weiter dreht, was wäre wenn und was wäre wenn und das doch nicht stimmt und falsch ist. Er unterbricht dieses Gedankenkarussell und bringt die Zweifel zu Jesus. Und ich glaube, es ist bei uns auch so. Wenn wir Zweifel haben, es ist gut, wenn wir damit nicht alleine sind, nicht alleine bleiben, sondern wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen und denen wir davon sagen können und die nicht mit dem Finger auf uns zeigen und verurteilen und sagen, wie kann man nur als guter Christ solche Zweifel haben, sondern die Verständnis dafür haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Glauben keine Schauspieler sind. Wenn wir immer nur diese Maske tragen, in meinem Leben und in meinem Glauben ist alles in Ordnung. Bei mir gibt es keine Schwächemomente, bei mir gibt es keine Zweifel. Wenn ein Mensch, der wirklich gerade Zweifel hat, die anderen Christen immer nur so sieht, wird er denken, ja, ich bin ja der Einzige, der Zweifel hat. Bei den anderen, da ist immer alles schön, da ist immer alles gut. Nur bei mir passiert das mit den Zweifeln. Dann wird er sich vielleicht sagen, da setze ich lieber auch die fromme Maske auf und tue so, als gäbe es keine Zweifel in meinem Leben. Wenn es Johannes passiert mit den Zweifeln, kann es auch uns passieren, kann das jedem passieren. Was macht man mit Zweifeln? Wir sollen sie nicht für uns behalten. Wir sollen sie zu Jesus bringen. Wir sollen barmherzig sein mit Menschen, die von Zweifeln erzählen, nicht mit dem Finger auf sie zeigen. Klar, wenn man sich vorstellt, Johannes war nicht irgendwer. Es war eine führende Persönlichkeit mit heilsgeschichtlicher Bedeutung. Was machen wir mit Menschen, die heute von Zweifeln berichten? Vielleicht Menschen, die auch eine besondere Verantwortung haben? Was wäre, wenn heute ein Pfarrer, ein Superintendent oder ein Landesbischof sagt, ich habe Zweifel? Würde nicht sofort die Welle der Empörung über ihn hereinbrechen und sagen, wie kann so jemand noch ein Vorbild sein? Wir müssen aufpassen, dass wir über jemanden, der zweifelt, nicht insgeheim das Urteil fällen, das ist ein schlechter Christ oder das ist ein Irrlehrer oder der ist schwach im Glauben. Gewiss, was Johannes nicht macht, er hängt seine Zweifel nicht an die große Glocke. Und ich glaube, das ist auch gut. Er lässt nicht offiziell lauthals verkünden, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Jesus der Messias ist. Das macht er nicht, sondern er vertraut seinen engsten Freunden und Jesus an. Und so sollen wir das auch machen. Und wie Jesus reagiert, das finde ich wunderbar. Mutmachend. Da kommt kein Wort der Kritik. Hätte ja sein können, dass Jesus dem Johannes ausrichten lässt. Also weißt du, Johannes, ich bin maßlos enttäuscht von dir. Gerade von dir hätte ich das doch am allerwenigsten erwartet, dass du zweifelst. Wie kannst du nach all dem, was du mit mir erlebt hast, zweifeln? Nichts dergleichen, kein Wort der Kritik. Stattdessen sagt er, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Er sagt überhaupt nichts, um Johannes zu überzeugen. Keine Argumente, keine Beteuerungen, nicht Johannes, du kannst es wirklich glauben, Ehrenwort, ich bin wirklich der Messias. Er verweist auf Zeichen und Wunder. Zeichen, die durch ihn geschehen sind, vielleicht auch Zeichen, die Johannes selber schon miterlebt hat. Zeichen und Wunder können keinen Glauben begründen. Gewiss nicht. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel. Aber sie können Hinweise sein, sie können Indizien sein, sie können den Glauben wieder stärken, dort, wo er angefochten ist. Zeichen und Wunder können nichts beweisen, aber sie können helfen, um Zweifel zu überwinden, die Erinnerung daran. Ich glaube, für uns ist es auch ganz hilfreich und wichtig, dass wir, wenn wir Zweifel haben, uns an Zeichen und Wunder zu erinnern. Großartige Dinge, Gebetserhörung, was wir selber schon erlebt haben. Ja, welche Wunder begegnen uns heute? Jesus präsentiert Johannes so eine Wunderliste. Blinde sehen, Lahme gehen, was damals passiert ist. Ich glaube, es ist gut, wenn wir heute auch eine Wunderliste haben von Dingen, die heute passiert sind, die uns passiert sind oder die Menschen uns erzählt haben, die sie im Glauben erlebt haben. Also ganz vielfältige Wunder begegnen uns ja jeden Tag. In der Natur, Wunder, wo man sagen kann, so groß ist unser Gott. Wir können immer wieder neu darüber staunen. Das Beispiel vorhin aus dem Kinderevangelium. Ein Frosch, der tiefgefroren werden kann. Kann man sagen, das ist doch großartig, genial, wie Gott das gemacht hat, da den Frosch mit Frostschutzmittel auszustatten, dass der tiefgefroren werden kann. Und die Natur ist voll von solchen Beispielen, die wir uns anschauen können. Die Sonne. Es ist für uns eigentlich selbstverständlich, dass sie jeden Tag scheint, jeden Tag aufgeht, am Abend untergeht, am nächsten Tag wieder aufgeht. Aber es ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Sonne genau so scheint, wie sie scheint. Man sich überlegt, im Kern der Sonne herrscht eine Temperatur von 15 Millionen Grad Celsius. Die Sonne ist genau so weit von der Erde entfernt, dass wir leben können. Dass wir nicht erfrieren und auch nicht verglühen. Gut, vielleicht wünscht sich mancher, sie wäre ein Stückchen weiter weg, damit wir weiße Weihnachten kriegen. Aber jemand anders wünscht sich vielleicht, sie wäre ein bisschen näher dran, damit schon bald wieder Frühling wird. Aber so wie es ist, ist es genau richtig. Und ich glaube, es sind auch die ganz vielen Wunder, ja, nicht nur die wir in der Natur sehen, an denen wir uns freuen können, sondern die wir selber schon erlebt haben. Wo wir zurückdenken in unserem Leben, wo wir Gottes wunderbares Wirken erfahren haben. Gott hat sich seinem Volk immer wieder so in Erinnerung gerufen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Also die Erinnerung an dieses großartige Wunder der Befreiung, was da passiert ist. Denk doch dran, vergiss das nicht, ich habe dich befreit. Gottes Wesen ist es, dass er es ist, der große Dinge tun kann, der große Dinge getan hat und der sie auch heute tun kann, dem wir es zutrauen und von dem wir Wunder erwarten dürfen. Klar, wir sind Menschen und jeder Mensch ist mehr oder weniger vergesslich. Wenn ich so überlege, was habe ich schon alles mit Jesus Wunderbares erlebt? Es gibt so ein paar große Dinge, die mir bestimmt ganz schnell einfallen. Aber so viele kleine, alltägliche Dinge, Gebetserhörung, ja, die vergisst man ganz schnell. Da denkt man nächsten Tag noch dran und dann hat man es vergessen. Und deswegen ist das so wichtig, was wir lesen in Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Wir sollen es im Gedächtnis und im Herzen bewahren, was für einen großen Gott wir haben und was er schon Großes getan hat. Und das kann uns eine ganz große Hilfe sein, wenn wir in unserem Leben in Anfechtung geraten, in Zweifel geraten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei Johannes war es vielleicht so, dass er manches so ein bisschen vergessen hatte, was Großartiges passiert ist. Und er bekommt eine Wunderliste präsentiert. Und vielleicht lohnt es sich, dass wir uns auch eine Wunderliste anlegen, mit Dingen, die wir aufschreiben, kleine und große Dinge, die wir sonst vergessen würden, aber die uns in schweren Momenten auch wieder daran erinnern können, so groß und wunderbar hat Gott in meinem Leben schon gewirkt. Müssen nicht immer die spektakulären großen Wunder sein, aber die kleinen Dinge, die unseren Alltag ausmachen, wo wir merken, Gott ist bei mir, er begleitet mich auf Schritt und Tritt und er sieht mich in jeder Situation. Und dann kann es uns eine große Hilfe sein, wenn wir wissen, er trägt mich und sieht mich auch in meinen Zweifeln, in meinen schwachen Situationen. Und es kann uns helfen, uns vom Zweifeln wieder ganz neu zum Staunen hinzuführen. So groß ist unser Gott. Amen. Wir wollen ein Lied singen. Das passt sehr gut zum Thema, steht leider nicht in unseren Büchern. Wir sehen den Text hier vorne und hören die Begleitung dazu. Ihr kennt es vielleicht und könnt mitsingen.